Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers, ihr kleinen Hunde. Wir haben wieder eine Filmbesprechung dabei. Und mit mir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den Lukas, der hier vor Ort ist.
Guten Tag.
Genau, wir besprechen wieder einen Film, eine ganz normale, klassische Hauptfolge. Und ansonsten, gibt's was Neues bei dir?
Ich ziehe bald wieder um.
Das ist, habe ich schon gehört. Mhm. Sehr, sehr schön und spannend. Du darfst unseren Hörern gerne beschreiben, was ich hier in meinen Händen halte.
Mario 8 Kart, Mario, was habe ich gesagt? Mario 8 Kart, ne? Nee, Mario Kart 8 Deluxe.
Richtig, so. Auf der Switch. Was ist das Essentielle?
Das Spiel.
Richtig, genau. Mhm. Dieses Spiel haben wir bereits ein zweites Mal innerhalb von ein paar Tagen bekommen.
Warum?
Weil es war für letzte Woche geplant und die Lea hat das Spiel aufgemacht. Und dann war keine Karte drin. Mhm. Deswegen habe ich den Amazon-Produktsupport angerufen und gesagt, wir haben hier ein Problem. Und deswegen habe ich jetzt einen nochmal bekommen.
Okay.
Ich hasse es.
Ja, gut.
Und falls du unsere Waschmaschine gesehen hast, die wird auch wieder zurückgeschickt.
Warum?
Weil wir waren ja weg in Dänemark. Mhm. Und der Petra ist aufgefallen, die Waschmaschine ist durchgefroren.
Braucht ihr eine Waschmaschine? Ich habe ja eine vielleicht zu anbieten.
Also, wir brauchen sie nicht, weil sie geht wieder, die alte.
Ach so, okay.
Weil jetzt es scheinbar wieder aufgetaut ist. Mhm. Sie war innenliegend gefroren. Mhm. Deswegen haben Sachen nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt funktioniert es wieder tadellos.
Okay, ja gut.
Ja. Behalten für schlechte Zeiten.
Gut, okay.
Richtig schlecht.
Ja.
Genau. Was haben wir denn geschaut?
Wir haben Reservoir Dogs angeschaut.
Okay, ich muss eine erste Frage stellen. Mhm. Hast du diesen Film vorher schon mal gesehen?
Ja.
Okay, fantastisch. Gut. Ja, wir werden das alles nach und nach dekonstruieren.
Ach nee.
Was?
Ja, ich weiß, was kommt. Nee, es ist so scheiße. Es ist nicht mein Film. Es ist nicht mein Genre. Nee, es gefällt mir alles nicht. Nee.
Nein, das hat damit jetzt gerade...
Das hat alles damit zu tun.
Weiß ich nicht.
Und es wird genauso kommen.
Okay.
Also, wie gesagt, wir schauen Reservoir Dogs und auf Deutsch gibt es noch den Beititel Wilde Hunde.
Versteht man es nur, wenn man es Englisch geschaut hat?
Wieso? Warum? Was?
Nie bezeichnen sie sich als wilde Hunde.
Das ist der Beititel halt.
Na, oder halt als Reservoir Dogs, es kommt nie irgendwie ein Hundebezug.
Ja, das ist halt wahrscheinlich.
Ist einfach so nur der Titel, okay.
Ja. Weil es halt Gangster sind und so.
Ja.
Genau. Streamen kann man diesen Film gerade auf Prime Video auf dem Filmlegenden-Channel.
Mhm.
Genau. Alter, er hat eine Altersfreigabe von FSK 18, wurde produziert in den Vereinigten Staaten, ist ein Gangster-Psycho-Thriller, Raub, Kriminalität und Thriller-Film. Erschienen ist er im Jahr 1992. Er hat eine Laufzeit von 99 Minuten und eine IMDb-Bewertung von
8,3.
Du weißt, hast du es nachgeschaut?
Ich musste es nachschauen. Es ging nicht anders. Ich musste wissen,
ach nee,
wie dieser Film bewertet ist.
8,3 ist richtig. Wie hoch sind denn... Er hat keine Oscar-Nominierung oder Auszeichnung. Wie hoch sind denn die Produktionskosten?
10 Millionen.
Für 1992. Für den ersten Film von Quentin Tarantino.
Okay, 8.
1,2 Millionen.
Was? Achso, ich war zu viel.
und was denkst du, hat denn der eingespielt?
5.
2,9.
Auch zu viel. Ist ja auch krass.
Okay. Wie auch zu viel?
Ja, ich habe zu viel gesagt. Ja.
Genau, Box-Office-Gegner war am ehesten, der am gleichen Tag rausgekommen ist, Under Siege von Steven Seagal, der 83 Millionen US-Dollar eingespielt, war auf Platz 13 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und der Reservoir Dogs war auf Platz 137. Genau, was denkst du, sind denn die ersten drei aus dem Jahr 1992?
Terminator.
Nee. Der kam, glaube ich, früher raus.
Kann ja auch ein zweiter Terminator sein. Keine Ahnung, was gab's denn noch? Robocop.
Also der erste kam 84, der zweite 91, der dritte 2003.
Weiß ich nicht, war ich noch nicht da.
Also der dritte Platz ist ein zweiter Teil von unserer, den haben wir zu Weihnachten besprochen, zu unserer Christmas Season. Das ist ein zweiter Teil.
Kevin Reitzer, Haus 2.
Genau, Lost in New York, der hat 173 Millionen eingespielt. Mhm. Dann ist es ein Superheldenfilm.
Blade. Mm-mm. X-Men.
Nein. Nee, ist auch
zu früh.
DC.
Ja, zu spät. DC. Batman Forever.
Genau, da spielt auch. Nein, nicht Forever.
Batman und Robin.
Nein, das ist Michael Keaton auf jeden Fall.
Batmans Rückkehr.
Richtig, mit dem Pinguin. Mhm. Der hat 266 Millionen US-Dollar eingespielt. So, und dann gibt es noch einen Disney-Klassiker.
Boah, Schön oder das Biest?
Nein.
Aladdin.
Richtig, mit 346 Millionen US-Dollar.
Stimmt, das ist die klassische Zeit, ja.
Genau, dann, ich habe den Cast in zwei Kategorien unterteilt. Einmal in die Farben und die Nebencharaktere. Mhm. Dann haben wir einmal Harvey Keitel, alias Mr. White oder Larry Dimmick. Den kennt man vielleicht auch noch aus Pulp Fiction oder Tempelritter. Geil, das Vermächtnis der Tempelritter?
Welcher
des geheimen Schatzes?
Welcher ist es?
Der FBI-Agent. Also wo meinst du jetzt? Meinst du bei Reservoir Dogs oder meinst du bei dem Vermächtnis der Tempelritter?
Ich habe jetzt gedacht, da kommt doch kein einziger FBI-Agent vor. Was erzählst du mir? Da war doch so ein Polizist. Ja, du meinst der FBI-Agent bei Dings. Ja, ja, also, das ist der Haupttyp.
Genau.
Mr. White, ja.
Ja, so gesehen.
Ja.
Ja, genau. Dann haben wir einmal Michael Madsen. Das ist Mr. Blonde oder Vic Vega. Mhm. Den kennt man noch aus Hateful Eight. Da spielt er Joe, der Cowboy Gage. Mhm. Dann haben wir Tim Roth. Mr. Orange oder den Freddy Nierendijk. Oh, Edward.
Ja.
Mhm. Das ist der Verräter sozusagen.
Ja.
Dann,
den habe ich auch schon gehabt. Das ist der.
Aus Incredible Hulk, Emil Blonsky, ja. Abomination, genau.
Oder auch Lie to Me, ist ja, glaube ich, der Haupt. Ja, genau,
ist Lie to Me. Das kann sein, ja. Dann haben wir Steve Buscemi, alias Mr. Pink. Den kennen wir aus Kindsköpfe, da spielt der Wiley.
Richtig. Fand ich sehr spannend, ihn mal in so einer Rolle zu sehen, weil ich ihn oft jetzt dann eher aus so diesen Comedy-Geschichten mit Adam Sandler kenne. Mhm. Aber solche ernste Sachen fand ich ganz cool.
Ja. Genau, dann haben wir einmal Quentin Tarantino selber als Mr. Brown.
Auch wenn er in diesem Film eher so versucht, also erst so eher auch diese
Comic-Figur, ja.
Der Comic-Relief-Bereich abzudecken.
Genau. Quentin Tarantino als Mr. Brown selber, kennt man aus Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Hateful Eight, ja. Genau, dann haben wir noch Edward Bunker als Mr. Blue. Den zählt man, glaube ich, nur ganz kurz.
Mr. Blue kommt fast gar nicht vor.
Ja, oder glaube ich sogar gar nicht, ja.
Ja, halt nur am Essenstisch, glaube ich, wenn ich so.
Wenn man überhaupt sieht, ja.
Ja.
Genau.
Das sieht man alle, weil es dreht sich
ja
die Kamera.
Ja, genau. Da neben Charakter haben wir aber Chris Penn, das ist der nette Eddie. Mhm. Den kennt man aus Footloose, da spielt er Willard Herbert. Dann einmal Lawrence Tierney als Joe Cabot. Mhm. Den kennt man aus Armageddon, da spielt er den Colonel William Sharp. Mhm. Dann haben wir Detektiv Holdaway, Randy Brooks. Mhm. Das ist seine bekannteste und einzige Rolle, glaube ich. Mhm. Dann haben wir Kirk Baltz als Officer Marvin Nash. Das ist der Gefangene dann.
Ja.
Genau. Dann haben wir Rich Turner. Das ist die Erzählstimme. Mhm. Das ist auch die Erzählstimme aus Pulp Fiction dann. Ein Sportreporter. Dann haben wir Steven Wright, das ist der DJ, der K-Billy DJ, den man immer im Radio hört.
Ja.
Den kennen wir vielleicht noch aus, als Stimme von Emoji, der Spieler Melme. Und Lawrence Bender, das ist ein junger Polizist. Genau. Das ist eigentlich ein Produzent, aber hat ab und zu mal Cameo-Auftritte. Genau. Regie geführt hat Quentin Tarantino, sein allererster Film, den er bei dem er Regie geführt hat. Er ist, also dieser Film ist selbstbewusst, roh, extrem und extrem stilprägend. Im Vordergrund steht auf jeden Fall die Dialoge, die Spannung und die Charaktere. Das zentrale Ereignis wird nicht gezeigt, also der Banküberfall wird nicht gezeigt, sondern nur die Konsequenzen raus. Mhm. Ach Mann, Alter, es wird so schlecht, also wirklich, ne? Mit dir kann man keine Filme besprechen. Das ist unfassbar, Alter. Hauptsache, ganz ehrlich, wollen wir die nächsten 3 Monate nur Werwölfe von Düsterwald hier den französischen Film anschauen und besprechen? Wirklich so richtig schön auseinandernehmen?
Als ob, ja, wir machen einfach weiter.
So, Kamera geführt hat Andrzej Sekula. Es ist eine ruhige, präzise und funktionale Kameraführung. Es sind viele statische Einstellungen, lange Takes und bewusste Bildkompositionen, die Spannung erzeugen. Dann, der Style ist auf jeden Fall minimalistisch. Mhm. Schwarze Anzüge, weiße Hemden, Krawatten, das haben unsere...
Wollen ja unauffällig sein.
Richtig. Dann die Schauplätze sind alle karg, also zum Beispiel das Café, das Lagerhaus, es ist wenig...
Du hast ja auch kaum Setwechsel.
Ja, es steht
wenig drum. Und wenn, dann bist du mal auf dem Dach oder du bist im Auto.
Ja.
Also fast nichts.
Genau, es ist stilisiert, realistisch, ohne viel Schnickschnack. Genau. Die Besonderheit ist vielleicht noch, es ist keine lineare Erzählweise.
Absolut nicht.
Genau, Drehbuch, es ist extrem dialoglastig.
Aber, was ich auf jeden Fall zugutehalten möchte, sie schaffen es, es darzustellen, dass man versteht, wir befinden uns jetzt in einem Zeitsprung. Das finde ich positiv.
Mhm. Genau, Tarantinos Markenzeichen wurde hier jetzt das erste Mal, war aus seinem ersten Film, Ärzte hat es erstmal gezeigt. Alltagsgespräche über belanglose Themen.
Ja. Genau. Kann ich absolut. Kann, ja.
Was die Dialoge sind scharf, witzig und provokant. Der Soundtrack ist überwiegend 70er-Jahre-Songs und die Musik wird auch manchmal ironisch eingesetzt. Genau. Produzenten sind A Band Apart und Lawrence Bender selber. Genau.
Das war's? Mhm. Okay, sehr schön. Gut. Wir beginnen den Film in einem Café. In diesem Café sitzen ein grobes Dutzend, es ist nicht ganz ein Dutzend, Männchen. Und ich würde mal sagen, es ist spätes Frühstück, Lunch, irgendwie sowas. Und sie diskutieren über ein Lied
von Lady Gaga, Like a Virgin.
Von Lady, da war die doch. Also, du meinst, das hat sie gecovert.
Das ist nicht Lady Gaga?
Nee, ich glaube nicht, dass die schon so lange im Geschäft ist.
Madonna.
Ach so,
Madonna.
Okay, ja, genau. Madonna. Anzüglich und Co. und diskutieren halt. Man bekommt in dieser Szene, wo es, ich denke, das ist das, also man, die reden halt einfach. Also, es ist wie ein Alltagsgespräch. Man weiß noch gar nicht so richtig, was passiert.
Ja.
So. Das Ganze dröselt sich dann erst auf, dass der eine keinen Bock hat, Trinkgeld zu zahlen. Mhm. Das fand ich sehr lustig. Und dann letztlich trotzdem Trinkgeld zahlt, weil der eine zurückkommt und sagt, was bist denn du für ein Depp? Das macht man nicht.
Ja.
Das fand ich schön. Dann kommen wir in die erste härtere Szene, nämlich befinden wir uns dann ein Stück später in dieser Zeitlinie des Films. Nämlich ist der Mr. Orange, richtig? Bei den Farben musst du mir manchmal helfen.
Warte. Du, genau, Tim Roth, Mr. Orange.
Ja. Genau, Mr. Orange
wurde angeschossen.
Und Mr. White sitzen im Auto, allerdings ist Orange angeschossen in den Bauch.
Ja.
So. Also ich kann nachvollziehen, dass es ab 18 ist. Aus der Sicht, ja, das ist wahrscheinlich, deswegen kann ich es ja verstehen. aus der Sicht von 2026 sage ich mir sehr viel rote Farbe. Aber es ist, also, es gibt härtere Filme, wo man mehr sehen kann. Es ist halt, ja, halt
auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall eher so, es ist halt, du siehst sehr viel Blut, aber es ist jetzt nicht, es ist ein bisschen was alles Mögliche dabei, aber es ist jetzt nicht äußerst hart, muss ich jetzt einfach so sagen. Ja. Der Mr. White versucht, den auf der Rücksitzbank rum kauernden Mr. Orange zu beruhigen, dass er nicht stirbt, der es nicht aufhören kann, sich zu bewegen, was in der Situation, dass man angeschossen ist, eigentlich vielleicht doch etwas ruhiger liegen sein sollte, weil es könnte sich ja ständig irgendwie mehr Blut rauskommen dann. Wäre auch praktisch vielleicht zu verbinden, aber ist egal. Er schleift ihn in ein Lagerhaus. So. Dort legt ihn dann erstmal hin und er wird dann auch bewusstlos. Und dann kommt Mr. Pink dazu. So. Daraufhin folgt eine Diskussion der beiden, ob sie ihn jetzt ins Krankenhaus bringen, was sie jetzt halt mit ihm tun werden, weil Mr. White sagt, er hat ihn in den letzten Tagen zwei Sachen verraten. Einmal sein Vorname, wie er heißt. Mhm. Und er hat ihm verraten, wo er herkommt.
Ja.
So, daraufhin hätte er zu viele Informationen, sollte er aufwachen, dann hätten sie halt ein Problem, dass er dann vielleicht gefasst werden kann.
Ja.
Genau, und dann er ja dann vielleicht auch die anderen verpfeifen könnte.
Etc.
So, daraufhin ist dem Mr. Pink seine Idee, ihn einfach umzubringen oder hier sterben zu lassen.
Ja.
Was sie halt auch ausdiskutieren. Mr. White ist da einfach dagegen. Er sieht in ihm halt einfach einen, nicht jetzt Sohn, sondern halt einfach mehr so ein, er mag ihn halt einfach.
Hm.
Ja, er findet ihn sympathisch. Er hat ja viel Zeit auch ein bisschen miteinander
verbracht. Ja.
Und genau. Gleichzeitig kommt auch so ein bisschen schon raus, dass es irgendwie einen Spitzel geben muss. Das in dieser Gruppe.
Ja. Ja.
Dann kommt auch raus, dass bereits ein, zwei bereits schon mindestens tot sein müssten. Ich glaube,
Mr. Blue und Mr. Brown.
Mr. Brown, ganz genau. Und dann kommt, genau, dann gibt es den ersten Zeitsprung. Wir sehen Mr. Pink, der abhaut mit einer Tasche.
Ja.
Er wird verfolgt von drei Polizisten und er rennt und rennt halt, fliegt dann auch gegen eine Fensterscheibe eines Autos,
ja,
zerrt die raus. Ich habe dann auch mal nochmal kurz zurückgespult, weil es nämlich so aussieht, als hätte Mr. Pink die Tasche mit den Juwelen, die sie geklaut haben, auf den Boden liegen lassen.
Mhm. Hat er nicht.
Hat er nicht, denn der Film hat dort einen Anschlussfehler. Es wird nicht gezeigt, wie er die Tasche wieder, die liegt auf dem Boden. Dann heißt die nächste Sequenz ist, dass man die Polizisten sieht, wie sie anfangen, auf ihn zu schießen.
Mhm.
Dann sieht man, wie er darauf schießt und die Tasche liegt nicht mehr auf dem Boden. Man hat nicht gesehen, wie er die Tasche ins Auto wirft.
Ja, gut, okay, ja.
Nein, ich sag's nur.
Ja.
Weil man jetzt genau drauf sieht, hätte man jetzt gesagt, er hätte es vielleicht liegen lassen.
Mhm.
Genau. Daraufhin sind wir dann wieder in der Jetztzeit und wir sehen sozusagen jetzt die Anwerbung von Mr. White,
ja,
für diesen Coup, denn der Plan war, einen Juwelier auszurauben, bei dem sonst eigentlich nur normale Juwelen rumliegen und sowas.
Mhm.
Jetzt nichts explizit Teures, aber es ist dieser eine spezielle Tag, wo tatsächlich hochkarätige Sachen da sind.
Mhm.
Und deswegen wollten die diesen Zeitpunkt nutzen und dort einsteigen.
Ja.
Es sind auch mehrere Wachleute vor Ort gewesen. Aber das war der Plan, sozusagen sie so in Schach zu halten. Sie hätten es dann mitgenommen. Und normalerweise passiert es dann so, dass die sich nicht wehren dagegen, weil es ist ja alles versichert.
Mhm.
Und dann sollte eigentlich in der Regel nichts passieren.
Ja.
Da kommt dann auch schon raus, dass scheinbar eine Streife, die normalerweise 5 bis 10 Minuten oder so braucht, bis dorthin. Und dadurch, dass sie ja nichts einschlagen, würde auch kein Alarm losgehen. Und deswegen noch mehr Zeit hätten sie dann. Und allerdings ist scheinbar eine Streife zufällig direkt vor Ort gewesen und hat sie dann sozusagen alles ein bisschen zum Eskalieren gebracht, sodass es dann eben eine Schießerei gab. Wie gesagt, das ist dieser Hauptteil des Films, der aber nicht gezeigt wird.
Richtig.
Das ist sozusagen, es wird sozusagen alles drumherum, es wird alles davor erzählt und alles danach und hat es ein bisschen ineinander geschwurbelt. Genau. Dann kommt Mr. Blonde dazu. Oder? Ist das richtig?
Ja, ja.
Mr. Blonde. Mr. Blonde kommt dazu. Wir sehen auch einen Rückblick von Mr. Blonde, denn Mr. Blonde ist nämlich für den Auftraggeber ins Gefängnis gegangen für, ich glaube, 4 Jahre oder sowas.
Irgendwie sowas,
ja. Ja, um von ihm, hat ihn aber auch nicht verpfiffen. Nee. Das heißt, der Auftraggeber und sein Sohn sind sich seiner Loyalität komplett bewusst und wollen ihm deswegen eigentlich auch alle möglichen Sachen ermöglichen, dass er jetzt erstmal einen ruhigen Job hat, dass er nicht mehr auf der Liste von irgendwelchen, wie heißen die? Nicht Kautionsleuten, sondern von, wenn du aus dem Ding rauskommst, hast du doch immer noch einen Beamten, bei dem ich
immer Bewährungshelfer.
Bewährungshelfer, ganz genau. Dass er halt da nicht mehr so auftaucht.
Ja.
Damit er dann halt wieder Jobs für sie auch übernehmen kann.
Genau.
Der taucht jetzt in dem Lagerhaus auf und macht da erstmal großen Rabatz. Denn er sagt dort, dass einer von denen muss ein Spitzel gewesen sein. Mhm. So. Gleichzeitig hat er auch noch einen Polizisten im Kofferraum, den er dann mit in das Lagerhaus reinschleppen lässt. Und dann kommt auch noch der Sohn dazu von dem Auftraggeber, der sagt, was ist alles schief gelaufen. Hm. Sie wissen dann auch schon, wer schon alles tot ist und alles Mögliche. Und jetzt wird halt einfach diskutiert, was sie jetzt tun sollen.
Richtig, ja.
Genau. Der Mr. Pink, der Mr. White und der Sohn des Auftraggebers verlassen jetzt das.
Der nette Eddie.
Der nette Eddie verlassen jetzt das,
das Lagerhaus.
Ja. Der halbtote Mr. Orange, der Polizist und der Dings sind alleine und jetzt kommt es zu, sagen wir mal, die Verstümmelungsszene dieses Films. Mhm. Der Polizist wird angeschossen, ihm wird ein Ohr abgeschnitten, er wird gefoltert.
Ja.
Und eigentlich sollte es damit dann auch gewesen sein. Mr. Blonde nimmt dann auch einen Benzinkanister, schüttet ihn voll damit, legt eine Spur und alles Mögliche. Allerdings wacht Mr. Orange auf, hat eine Pistole und schießt Mr. Blonde nieder. Und daraufhin erfahren wir, dass Mr. Orange der Polizist-Spitzel ist, der eingeschleust wurde, um das zu verhindern oder was auch immer sein Ziel
war. Ja, genau. Oder halt den Boss
genau.
dran zu kriegen.
So. Der gibt sich auch den Polizisten zu erkennen und der weiß es dann, der kennt ihn dann auch und alles Mögliche. Und dann sehen wir den Rückblick von Mr. Orange. Er hat einen farbigen Polizeikumpanen, der ihm so ein bisschen das Undercover beibringen soll.
Ja.
Und er gibt ihm halt sozusagen eine Rolle und seine Aufgabe ist es jetzt, diese Rolle auswendig zu lernen. Das versteht er am Anfang nicht so ganz. Er tut dann immer wieder das dann zu Hause üben und dann tut er es auch auf einer Bühne üben, sodass er halt einfach diese Rolle so in sich drin aufgenommen hat, dass egal was passiert, er sondern halt so richtig das lebt, was er auch sagt. So. Genau. Und dann sehen wir eben, wie er dann nach und nach angeworben wird von dem Vater von Madden Eddy und so.
Warte, das ist der Joe Cabot.
Ja. Dann sehen wir auch immer wieder weitere Szenen in der Vergangenheit, wo er dann auch bereits mit denen schon zusammenarbeitet, so ein bisschen.
Ja.
Und wie sie dann eben auch diesen Coup erklärt bekommen und dann auch die Namensverteilung ist. Das fand ich eine richtig lustige Szene, weil der Mr. Pink sich äußerst darüber beschwert, warum er jetzt Mr. Pink sein sollte. Und dann hat er vorgeschlagen, dann würde ich gerne Mr. Purple sein, wenn es okay wäre. Und er sagt, nee, geht nicht, wir haben schon den Mr. Purple woanders. Es funktioniert nicht. Ja. Und daraufhin muss er dann Mr. Pink bleiben. Fand ich toll. Es wird da der Coup auch nochmal detailliert erklärt.
Mhm.
Dann sehen wir, wie Mr. White und Mr. Orange im Auto sitzen und darauf warten, dass der Coup praktisch, sie beobachten erstmal noch den Juwelier und dann sehen wir auch, wie ihre Teil dieser Geschichte nach dem Coup sozusagen begonnen hat, wo sie dann noch im Auto sitzen mit Quentin Tarantino als Mr. Brown, der sich allerdings in ein anderes Auto hineingefahren ist, dabei verletzt hat und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, so verkeilt hat, dass er nicht mehr rauskommt und dann auch noch stirbt von diesem Aufprall. Also er ist jetzt nicht irgendwie verstümmelt, sondern er hat einfach eine Kopfwunde.
Nee, der wird doch erschossen. Von der... der andere wird
angeschossen von der Frau. Der stirbt vorher.
Ja.
Genau. Die rennen dann weg und eigentlich sieht alles ganz gut aus. Dann wollen sie sich ein Auto nehmen, das gerade auf der Straße ist, wo jemand drin sitzt. Mhm. Allerdings hat diese Frau eine Waffe in der Handschuhfach, zieht diese auch,
ja,
schießt eben auf den Mr. Orange. Ja. Und da sehen wir dann jetzt eben das, was wir schon wissen. Er ist verletzt.
Ja.
Sie sehen auch noch mal kurz, wie er dann in diesem Auto drin liegt. Und dann können wir uns eigentlich zusammenreimen, wie es danach ja weitergeht. Weil dann kommen wir wieder. Denn jetzt gehen wir wieder in die weiteste Zukunft zurück. Und wir sehen, wie der nette Eddie, Mr. Pink und Mr. White zurückkommen.
Ja.
Und sehen, dass der Ding tot ist. Der Mr. Blonde. Und der Polizist ist, glaube ich, auch tot. Gestorben in Schmerzen oder irgendwie sowas.
Ja.
Genau. Und Mr. White sieht es nicht ein, ihn jetzt hat. Also, er sagt, der Mr. Blonde ist hergekommen, war sowieso schon komisch drauf.
Mhm.
Und sieht eigentlich den Mr. Blonde als den Schuldigen. Ja. Und der nette Eddie sagt, das kann nicht sein. Der ist komplett real.
Mhm.
Keine Chance. Mhm. Daraufhin taucht dann auch noch der Joe auf. Genau. Und jetzt haben wir so eine Totmann-Situation, denn Joe zielt auf den Mr. Orange. Der nette Eddie zielt auf den Mr. White, weil Mr. White auf Joe
zielt.
Und Mr. Pink versteckt sich unter der Treppe.
Ja.
Und dann passiert, was passieren muss. Die drei schießen sich komplett gegenseitig über den Haufen. Mr. White schafft es, beide zu treffen.
Ja.
Und wo beide dann im Sterben liegen, sagt Mr. White, dass er, Mr. Orange, dass er der Polizeispitzel ist.
Mhm.
Und dann sterben alle, außer Mr. Pink, der haut ab.
Ja.
Und dann haben wir eine Endcard.
Genau. Ist schön. Finde ich gut.
Ja. Ja.
Gut. Ja. Ging ja auch nur 99 Minuten. Was sind denn unsere Highlights? Was ist denn dein Lieblingsmoment, deine Lieblingsszene?
Mein absolute Lieblingsszene ist, wo Mr. Pink gerne einen anderen Namen hätte.
Okay, bei mir ist es die Folterszene, wo er dann plötzlich anfängt zu tanzen.
Okay, so eine
Musik, die ganz cool inszeniert ist.
Mhm.
Ja, genau. Was ist dein Lieblingszitat?
Lieblingszitat?
Also du hast keins rausgesucht,
doch. Ja, halt das mit dem ich wäre gerne Mr. Purple, wenn es angebracht ist.
Gut, ich habe, wir werden hier still vor uns hinbluten, bis Joe Cabot seinen Arsch durch die Tür schwingt. Genau. Kommen wir zur Bewertung. Was gibst du der Regie?
Gibt es nicht erst Kritik
vorher? Ach ja, stimmt, Kritik, ja. Kritik. Hast du irgendwas Kritisches?
Naja, also die erste halbe Stunde.
Du hast ihn zuerst mal gesehen.
Ja.
Okay.
Also, ich hab diese Szene gesehen, wo sie da sitzen und über dieses Lied diskutieren, was jetzt hier mit welcher Vagina zu tun hat und was nicht. Und ich habe mich auf alles bereit gemacht, weil ich wusste, es wird spannend.
Mhm.
Okay. So. Und es hat sich einfach sehr gezogen. Ich fand, dieser Film hat sich sehr, sehr gezogen.
Okay.
Wenn ich jetzt nicht wüsste, ich habe ja immer wieder gesehen, wie lange er dauert, wenn es keine 99 Minuten gewesen wäre, hätte ich retrospektiv gesagt, der geht 2 Stunden. Mindestens.
Ich sag, solche Filme sind nichts für dich.
Ich weiß.
weil du zuhören musst.
Nein, aber ich finde, ja, ich weiß, ich habe auch zugehört, aber ich saß dort und habe versucht zuzuhören und mir gedacht, ihr redet, also du hast ja vorhin gesagt, es ist ein Film, der über belanglose Dinge auch redet.
Ja. Nein, das ist das Stilmittel von.
Das ist das Stilmittel.
Also, ja. Ganz ehrlich, würden die da jetzt nicht über Like a Virgin sprechen, sondern über, warum heißt der Hotdog Hotdog? Würdest du dich, würde sich wahrscheinlich mehr interessieren, gell?
Weiß ich das, aber vielleicht.
Ja, dann musst du dann, also Pulp Fiction, dann musst du das erste Gespräch über Royal mit Käse total langweilig finden.
Weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen.
Okay.
Ich bin ja von Quentin Tarantino solche Dialoge gewöhnt. Mhm. Ja, zum Beispiel in Inglourious Basterds, der erste Teil. Für mich könnte Inglourious Basterds auch nur eine halbe Stunde länger gehen. Ich könnte da ewig zuhören, was die da erzählen. Aber es ist für mich zwar belanglos, also man könnte es auch wieder als Zielmittel belanglos sehen, weil sie einfach nur reden, aber es vermittelt mir eine Stimmung, dass ich zuhören möchte, was da erzählt wird. Dieser Film vermittelt mir kein Gefühl, weiter zuhören zu wollen.
Okay.
Sondern ich möchte wissen, was jetzt hier Phase ist, was passiert, was habt ihr vor. Mhm. Und das finde ich schade. Weil dieses, dass da, worum es dann geht, dass praktisch sie eine Spitze suchen und das Ganze, es ist schon alles ganz interessant. Nur es ist dann einfach an manchen Stellen, auch wo sie dann da sitzen bei der Anwerbung, erst der Mr. White und dann der Mr. Blond. Es zieht sich. Es müsste jetzt auch nicht sein, bist du dabei? Ja, nein, ist Quatsch. Aber es ist, ich weiß nicht, es ist nicht, ich empfinde es nicht als rund.
Okay, ja, er hat ein langsames Tempo, aber das haben alle Filme von, oder viele Filme von Quentin Tarantino, würde ich jetzt einfach mal.
Das kann sein.
So sagen. Ja, okay.
Aber ich spüre es bei den anderen gar nicht. Weil mich jede längere Minute würde mich noch mehr freuen.
Okay. Gut.
Aber vielleicht ist es dann auch wieder das Genre. Es kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ja. Weil die anderen, die ich eher von ihm kenne, sind eher die Western-Teile.
Ja, zwei Western.
Ich glaube, es passt fast wie ein Western, nur in der Nazi-Zeit. Aber ja. Die anderen Genrefilme habe ich bis jetzt anders wahrgenommen.
Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zur Bewertung.
Ja.
Regie. Was gibst du der Regie?
5.
Ich habe eine 9. Drehbuch.
6.
Ich habe eine 9. Schauspiel.
7.
Mhm. Kamera?
6.
9. Ausstattung, Set und Make-up?
7.
Habe ich auch eine 7. Effekte?
6.
Mhm, habe ich eine 7. Und Musik?
Hooked on a Feeling war gut.
Okay.
6.
Die andere, also das Lied bei der Folterszene. Die ganzen anderen Musikteile aus den 70ern.
Haben mich überhaupt nicht abgeholt. Nur Hooked on a Feeling hat mich dann gefreut.
Weil du das kennst.
Ja, natürlich. Hä? Ey, natürlich freut mich Musik, die ich kenne.
Wir brechen das jetzt hier ab und schauen nächste Woche exklusiv bis Ende des Jahres.
Nein, wir schauen jetzt.
Die Werwölfe von Düsterwald.
Wie kommt eigentlich dieses? Das ist das gleiche wie mit den Kreuzfahrern. Nur weil ich einmal ein Quiz gemacht habe, als ich 8 war, über Kreuzfahrer und die keine Ahnung haben, kann ich mir das jetzt, bis ich 80 und alle verstorben sind, anhören. Ich meine, wann ist dieses Gerücht in die Welt getreten, dass ich jede Woche die Werwölfe von Düsterwald anschaue?
Das heißt ja nicht, aber du schaust den Film ja sehr, sehr gerne anscheinend. Du liebst ja diesen Film. Der findest du richtig gut.
Wann kam der raus? Letztes Jahr? Vielleicht vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren vielleicht, keine Ahnung.
Ich habe ihn 2-mal gesehen. Einmal.
Und warst so hin und weg.
Er hat mich auf jeden Fall. Also ich habe ihn seitdem nicht mehr. Ich habe ihn 2-mal gesehen und das zweite Mal, weil der Noe nochmal sehen wollte. Aber seitdem nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt auch kein Verlangen, ihn jetzt direkt anzuschauen.
Ja, weiß ich jetzt.
Aber würdest du mir jetzt diesen und den anderen vorlegen, würde ich mich wahrscheinlich für den anderen entscheiden.
Das ist so crazy, ne? Alleine, weil Quentin Tarantino draufsteht, würde ich ja immer.
Dann einen anderen Quentin Tarantino.
Nee.
Ich bin schon sehr gespannt auf Kill Bill und ich hoffe, dass da ein gewisser Wechsel vorkommt.
Jetzt kommt erstmal Jackie Brown. Pulp Fiction und danach noch Jackie Brown.
Da bin ich sehr gespannt, was ich zu Pulp Fiction sagen werde.
Da könnte wirklich der Podcast auf, da könnte der Podcast getrennte Wege gehen, weil das, also,
wow. Ich weiß, das ist der beliebteste Film des,
wow.
Keine Ahnung, jetzt.
Wow.
Aber wurden bei der Befragung, ob es der beliebteste Film ist, überhaupt alle Leute dieser Welt gefragt?
Wie beliebt ist der Film?
Ist es nicht Pulp Fiction einer der bestbewertesten Filme?
Ja, ja, es ist Top 3, Top 4. Aber
wurden überhaupt alle Menschen der Welt gefragt?
Was nein, dazu der sagen? IMDb.
Ja, weiß ich schon.
Was willst du jetzt von mir?
Damit möchte ich sagen, solche Bewertungen...
Du hast sie doch gar nicht angeschaut. Du hast da nichts mitzureden gerade.
Ich bin gespannt.
Also, bei dir kommen 6,1 Punkte raus, bei mir kommt 8,4 Punkte raus.
Dann bist du sehr nah am Durchschnitt.
Mhm. Gut, Fazit. Ich finde, es ist ein sehr gelungener Regieauftrag.
Du hast gar nichts zur Kritik gesagt.
Ich habe ja auch nicht wirklich was zu kritisieren.
Ach so, okay.
Also ich habe ihm auch eine 8 von 10 gegeben. Mhm. Die 9 und die 10, also die 2 Punkte, wo ich sage, wo fehlen, ist noch mehr von allem. Bisschen vielleicht sogar den Raubüberfall zeigen, aber sonst...
Also, man muss schon sagen, was
fand hat ich jetzt, alles sehr gut.
Ich hatte jetzt eine 6 von wie viel?
6,1
von 6,1. Ja. Zwischendrin dachte ich mir, wenn wir beim Film schauen, war ich mir nicht sicher, was ich jetzt überhaupt geben werde. Nachdem ich jetzt diesen Film mit dir besprochen habe, hat sich meine Laune über diesen Film auf jeden Fall gebessert. Während dem Film schauen war ich drauf und dran zu sagen, das wird eine 2. An manchen Stellen. Dann kamen wieder Stellen, die waren gut. Es ist nicht einfach, dieser Film.
Also zum Beispiel, was auch nicht, okay, da würde ich dir vielleicht sogar zustimmen, was man nicht braucht, ist die Verfolgungsjagd von Steve Buscemi, wie er da mit dem Auto wegläuft, vor den Polizisten. Das ist auch schlecht inszeniert.
Das hat mir gefallen.
Das würde ich sofort, hätte ich einen rausgelassen. Ganz ehrlich, nimm die 3 Minuten und steck sie noch mehr ins Lager aus.
Das
Beste daran.
Nein, Alter. Das Lagerhaus ist scheiße. Das Lagerhaus am Ende ist gut und das Lagerhaus am Anfang ist gut. Steve Buscemi. Alles in der Mitte des Lagerhauses nervt mich nur.
Die Folterszene, überragend. Jeder einzelne Satz von Harvey Keitel, überragend.
Also, die Folterszene...
Tim Roth, überragend.
Also, die Folterszene ist da für das FSK. Und für die Härte... Aber ich saß da, es hat mich nicht berührt. Kein Stück. Ich saß da und dachte mir, okay. Tut mir leid, Polizist, ich kann nichts dafür.
Okay.
Was sagen denn unsere Freunde von Amazon eigentlich?
Wir sind da noch nicht.
Nein, das sind wir noch nicht. Okay, gut.
Genau, also. Jetzt erstmal unsere Fazit.
Stimmt,
es ist für mich kein klassischer Gangsterfilm, vor allem bei der Heist sozusagen fehlt.
Mhm. Es ist dann kein Heist-Movie, sondern trotzdem ein Gangsterfilm.
Ja, aber trotzdem kein klassischer in dem Sinne.
Ja.
Es ist ein Kammerspiel, eher. Über Vertrauen und Verrat.
Wie fast alle Quentin Tarantinos, ja.
Richtig,
ja.
Und ich finde, der Beweis auf jeden Fall, dass starke Charaktere und gute Dialoge manchmal besser sind als Bum, Bang, Bau.
Okay.
Ich sag, hast du schon mal Tyler Rake Extraction angeschaut?
Was?
Tyler Rake mit Chris Hemsworth auf Netflix?
Nee.
Ich glaube, das ist dein neuer Lieblingsfilm, weil da wird so nur geballert. Ja, das ist halt so ein Auftrags... kein Auftragsmörder, sondern so ein Auftrags-Special-Agent, was weiß ich was. Da muss ein kleines Kind retten. Aus Indien oder so. Und ich sag, da wird halt die ganze Zeit geballert. Es ist völlig übertönt und überdreht.
Ich habe doch nie gefordert, dass das Ballern entscheidend ist.
Nee, aber da ist mehr Explosion und mehr Action an. Das gefällt dir ja.
Das habe ich nie gesagt, dass ich das brauche.
Oder du gehst halt später noch hoch und schaust hier deine Werwölfe an.
Vielleicht. Nein. Okay, was sage ich jetzt zu diesem Film? Also, ich würde sagen, ich finde es super, dass dieser Film sehr viele Leute erfreut und eine sehr gute Bewertung hat und dass darauf Quentin Tarantinos Karriere aufgebaut hat. Und deswegen er weitergemacht hat und deswegen dann auch mehr Filme von ihm kamen, die mich erfreut haben.
Okay, ja.
Ja. Kann sich jeder sein eigenes Bild dazu machen.
Okay, gut. Dann. Die Leute lieben den Film genauso wie ich. Also, du brauchst jetzt hier nicht irgendwie irgendwas rumzumachen. So, genau, warte mal. Hier, also, Sandra C. Ich fand den Film mehr als bescheuert. Zieht sich wie Kaugummi, null Handlung, komplett überflüssig, der Scheißstreifen, nicht zu empfehlen.
Teilweise habe ich mich so gefühlt.
Okay. Familie Schneider.
Familie Schneider!
Schreibt Tarantinos Regiedebüt noch ausbaufähig. 2 von 5 Sterne.
So ähnlich habe ich das auch
gemacht. Ich habe die Tarantino-Filme leider nicht in der richtigen Reihenfolge gesehen, fand aber Pulp Fiction absolut genial und From Dusk Till Dawn, das zählt nicht, ebenso. Dann habe ich.
Warum zählt er nicht?
Weil da hat er nur produziert.
Ah. Aber zählt der zu seinen 10 Filmen? Ah, aber den schauen wir kurz mal an.
Nein. Nur Regie.
Ach so, okay.
Weil wir sonst dann keine Ahnung, wie viele hunderte Filme anschauen müssen.
Ach, er hat mehr produziert.
Safe.
Weiß ich nicht. Ich dachte, er zählt auch zu seinem Kanon dazu.
Nein, das sind nur die 13 Regiefilme.
Ach so, okay.
Oder 12. Er hat. Genau, 3, 6, 11 Regie. Produzenten hat er dann noch. Da werden ja mal From Dusk Till Dawn wird aufgezählt. Hm? Hier bei der Produktionsdarsteller. Als Autor oder Death Proof. Ah ja, als leitender Produzent, genau. Da hat er dann Killing Sue, Four Rooms, From Dusk Till Dawn. Dann From Dusk Till Dawn 2 und 3. Hostel 2, Hellride. Hm.
Ja. Aber Dusk Till Dawn müssen wir auch irgendwann machen.
Mal gucken. Wo das reinpasst. Genau, wo war ich? Dann habe ich Jackie Brown gesehen und war ein bisschen enttäuscht, da der Film so komplett anders als die Vorgänger war. Dann erst habe ich sein Debüt Reservoir Dogs gesehen und muss leider sagen, dass er mir von den bis zu diesem Zeitpunkt gesehenen Tarantino-Filmen am wenigsten gefallen hat. Gleich in der Anfangsszene sitzen die Gangster im Restaurant und diskutieren 7,5 Minuten über einen Song von Madonna. Wo bitteschön ist das cool? Spannend oder handlungsvorantreibend? Das muss mir mal einer erklären. Sorry, aber solche Dialoge können Scorsese und De Palma um Längen besser. Ich hatte da schon die Finger auf der Vorspultaste. Die ganze Handlung des Films lässt sich auf einem Bierdeckel zusammenfassen. Die Folterszene fand ich mehr als überflüssig, war auch nur eine Zuschaustellung von möglichst viel Filmblut. Hostel lässt grüßen, wer es mag. Spannung, Fehlanzeige. Insgesamt für mich sehr enttäuschend, trotz namhafter Schauspieler.
Ich möchte nur sagen, ich habe diese Bewertung nicht geschrieben. Falls jemand behauptet, ich würde das reinschreiben. Auch wenn das sehr ähnlich klingt zu dem, was ich gesagt habe.
Dann Marco Meisner, Kult von Quentin. Viele Regiezüge sind hier schon im Ansatz zu erkennen, die Quentin dann in Pulp Fiction, Kill Bill, etc. fortgeführt,
das meine ich,
erweitert
das meine
ich, und verfeinert hat. Man darf sich auf die schauspielerischen Leistungen der Protagonisten freuen, wobei die Halle als Versteck mich ja fast an eine Shakespeare-Bühne erinnert. Man gucke selbst. Danke, Marco. Danke.
Ach, vielen, ob ich mit den Rosen spiele.
Vielen lieben Dank. Gut. Ja, also ich war nur wie gesagt, 8 von 10 Punkten. Ich habe Jackie Brown noch nicht gesehen, ich habe Kill Bill noch nicht gesehen, aber ich sag Kill Bill und 1 und 2 geben auf jeden Fall auch nochmal 8 Punkte. Und Jackie Brown kann ich nichts dazu sagen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Quentin Tarantino weniger als 8 Punkte bei mir bekommt. Der kann mir eine halbe Stunde lang ein Aquarium hinstellen, wo nur die Fische blubbern. Und wenn Quentin Tarantino draufsteht, ist das eine 8 von 10, mindestens.
Bei den anderen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, ja. Also ich bin sehr gespannt auf Pulp Fiction, weil er ja so sehr gemocht wird. Und ich bin sehr gespannt zu sehen.
Darf ich Prediction abgeben? Darf ich hier prädiktieren?
Ja.
Ich sag, der Film wird dir überhaupt nicht gefallen. Wirklich so gar nicht. Also wirklich so null. Ja, weil das ist halt einfach. Pulp Fiction ist Reservoir Dogs plus mehr.
Stopp, passiert eine Handlung?
Da gibt's da natürlich gibt's eine. Also, gibt's ja bei Reservoir Dogs auch, Mann.
Ja, natürlich gibt's die da auch. Ja, der eine hat es schon nicht, also er hat ein bisschen übertrieben natürlich in Handlungen auf einem Papierdeckel. Ja, das, so schlimm ist es nicht.
Ja, was aber erwartest du jetzt hier eine 8-staffelige Game of Thrones Serie, wo jeder einzelne Charakter
seine
5 Stunden Screentime hat oder was? Junge, der Film geht 99 Minuten, davon sind 10 Minuten Vor-Credit, End-Credit, das heißt, du hast noch mehr, sag ich mal, das heißt, 10 Minuten End- und Vor-Credit. Das heißt, du hast 89 Minuten wirkliche Laufzeit.
Nachdem ich 8 Minuten Diskussion über Madonna über mich ertragen habe lassen, hat es dann angefangen, ja, zu funktionieren.
Und ich bleib dabei, wenn die sich über den scheiß Hotdog unterhalten oder über Halloween oder keine Ahnung was, sagst du, Alter, ist der Film brutal gut, ne? Diese Szene, ja, die ersten 8 Minuten, die weil es dich da mehr interessiert.
Nein.
Doch.
Warum muss ich es dann als gut bewerten, wenn sie dann über was reden?
Das trägt nicht zur Handlung bei, aber das interessiert dich dann einfach mehr.
Ja, aber stopp.
Ich find's einfach nur witzig, wie sich und warum, also, dass man sowas überhaupt in einen Film reinpackt, ist überragend.
Ich fand zum Beispiel an dieser Szene lustig mit dem Trinkgeld. Das fand ich dann cool. Das hat für mich diese Szene dann auch wieder gerettet. Ja? Nur kam die dann für mich an einem Punkt, wo ich schon nervlich halb tot war, wo ich mir dachte, was passiert jetzt? Warum passiert nichts? Was passiert eigentlich in dem Film? Weil ich ja keine Ahnung habe, was jetzt passiert. Ich ging halt davon aus, er wird irgendwas mit Gangstern sein. Aber bis jetzt halt essen sie halt nur und reden über einen Filmtitel, über Musiktitel. Deswegen ist für mich der Lichtblick dieses Films Steve Buscemi und alles, was davon passiert, mit ihm, finde ich gut.
Also du findest, Steve Buscemi ist jetzt hier der beste Schauspieler in diesem Film.
Wir reden ja vom gleichen, der mit den großen Augen.
Der Typ aus Adam Sandler Filmen.
Ja, genau.
Das ist für dich der beste Schauspieler. Der für dich, der am besten performt.
Nein, er ist für mich der, den ich in diesem Film am liebsten performen sehe.
Das heißt, der dich auch am besten performt.
Weil ich ihn am liebsten gesehen habe, ja.
Dann performt er für dich auch am besten.
Ich würde jetzt einfach ja sagen, mir würde eh ein Strick
drauf gezogen. Nein, das sag ich halt ja, Mann.
Ja, okay.
Das ist wie bei einem Fußballspiel, ne?
Ich habe ihn gern gesehen,
Du hast deinen Lieblingsspieler, der spielt bei Fürth, aber ist eine richtige Krotte. Dann sagst du ja, aber ich sehe den halt einfach am liebsten spielen, obwohl halt dann der Stürmer 1000-mal besser ist.
Deswegen finde ich bei Schauspiel schwierig zu vergleichen, weil es keine Zahlenwerte gibt.
Nee, doch.
Nee, natürlich. Was hat denn das eine? Du kannst doch. Hey, was?
Ob der jetzt einen im Pass rausbringt oder der andere eine Mimik.
Nach meinem Empfinden habe ich ihn sehr gerne gesehen und ich habe ihn.
Also ist er für dich der bestperformendste Schauspieler hier in diesem.
Ich sage jetzt einfach mal Werk. Ja.
Gut, okay. Crazy.
Warum?
Weiß ich nicht, weil halt, Junge, du hast dann Harvey Keitel, du hast einen Tim Roth und einen.
Also für mich käme danach der Mr. White.
Mr. Blonde.
Danach der Mr. Orange. Und dann die anderen. Pink, White, Orange, Rest.
Okay. Ja?
Ja.
So. Gut.
kann man nichts.
Es ist ja kein totaler Absturz.
Tja.
Was denn?
Ja.
Ja.
Ist es nicht.
Ist es nicht.
So.
Ist es nicht. Er hat auch sehr viele Lichtblicke.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber man muss manches Dinge mögen oder ertragen.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Na gut. Dann folgt uns auf Instagram. Kommt da eigentlich jetzt noch was irgendwie wegen unserer Gala? Von den Top 10?
Wir waren ja dann weg. Ich hatte keine Zeit.
Machst du es noch?
Ja.
Es kommt genau die Gala, die Top 10 oder allgemein irgendwie sowas.
Mhm.
Die Gewinner halt. Oder die zu ausverstanden. Folgt uns auf Instagram. Gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf jeden Fall. Auf Spotify. YouTube.
Mhm.
Instagram. Spotify.
Ja.
Audible. Auch Apple.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Amazon Prime Music. Gut. Und dann, ja, viel Spaß noch. Und wir hören uns, wenn es wieder heißt:
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.